Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Einmal ganz ehrlich, gehören Sie zu diesen Göttis oder zu diesen Gotten, die das Gefühl haben, zu wenig Zeit mit ihrem Gottenkind zu verbringen? Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Sind Sie schlicht und einfach nur der Geschenkli-Götti? Geschenkli-Götti, Wohlfühlgotten. Das ist der Titel vom Doppelpunkt heute Abend. Und wir gehen der Frage nach, was denn eigentlich das Amt Götti-Gotten eigentlich wirklich heisst, was das mit sich bringt, wieso, dass es so wichtig ist und wo Gefahren von Konflikt liegen. Geschenkli-Götti, Wohlfühlgotten. Das ist eine Doppelpunkt-Sendung von der Daniela Huvila.
Letizia Catalina Hüder ist taufig auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott segne dich.
Für uns war es einfach wichtig, dass wir zu unseren Gott und Götti, dass wir auch können durch das eine Beziehung stärken zu unseren Freunden. Das war also auch sehr wichtig. Und aus diesem Grund haben wir uns dann auch gegen Familienmitglieder entschieden. Wobei ich nicht würde sagen, es war gegen sie, sondern es war eben für die zwei langjährigen Freundinnen.
Dass man als Götter und Götti auch fürs Götter- oder Götti-Kind da ist, auch wenn es mir mal nicht gut geht. In guten wie in schlechten Tagen.
Das Allerschönste ist, Anteil nehmen zu können am Aufwachsen, Freude haben zu können am Aufwachsen eines Menschen von Anfang an bis in das Alter, solange die Patenschaft eben besteht. Und zwar Anteil nehmen zu können, ohne die volle Last der Verantwortung zu tragen. Also das ist so die Genussseite.
Die ganzen Ideen, die daraus entstanden sind, die sind uns unterdessen so fremd. Kann man das eigentlich noch machen? Und ich habe mir gefunden, ja, wir machen es gleich. Es ist halt gleich schön.
Bei meinem Götti bin ich immer der König gewesen. Da habe ich etwas Gutes. Wenn ich zum Götti bei die Ferien gegangen, dann ist er nicht einfach seinen Geschäft nachgegangen und wir hätten ihn nur am Abend schnell gesehen, sondern dann war er für mich da gewesen und hat sich Zeit genommen. Dann haben wir immer so etwas Besonderes gemacht.
Die grösste Falle ist wahrscheinlich, dass man die besseren Eltern sein will. Insofern finde ich das Wort von den Ersatzeltern eher eins, das falsche Vorstellungen weckt.
Wir haben menschlich, glaube ich, nie so den Zugang zueinander gefunden, würde ich jetzt mal so sagen. Also auch schon als Kind. Also sie ist um mich und so, aber ich glaube, wir haben nicht so die gleiche Wellenlänge gehabt. So.
Wenn ich bei ihr in der Ferien war, dass wir sehr viel gebastelt haben. Sie war sehr kreativ. Sie hat sehr stark sich mit Origami auseinandergesetzt und hat da so mir Basics versucht beizubringen, aber eben, der Versuch ist leider eben beim Versuch geblieben. Aber es war einfach eine schöne Erfahrung gewesen, mit ihr zusammen zu sein und einfach können zusammen etwas erleben.
Der Götti, die Götti, schon von klein auf hat der Name einen Zauber. Mein Götti, mein Götti. Jemand, der nur für mich da ist. Die einen haben eine gute Beziehung, andere haben schlechte Erfahrungen gemacht, sind enttäuscht worden. Aber noch immer wählen viele eine Götti, eine Gotte für ihr Kind, auch wenn das Kind nicht mehr getauft wird. Schauen wir doch das erste Mal zurück in die Geschichte. Seit wann gibt es das Amt eigentlich? Warum hat es eine Götti, eine Gotte gebraucht? Der Historiker an der Universität Zürich, Simon Teuscher, hat die Verwandtschaftsbeziehungen im Mittelalter untersucht und sich darum auch mit dem Amt des Götti beschäftigt. Wer der Götti, die Gotte geworden ist, das hat sich mit den Jahren immer wieder verändert.
Das kann man beobachten in den Kirchenbüchern, wo die sind eingetragen worden, bei der Taufe, die Gotten und Göttinnen seit der Reformation. Und da kann man an vielen Orten in Europa beobachten, dass die Verwandten eine immer grössere Rolle spielen. Also gerade nach 1500, im 16. Jahrhundert, sind das fast nur Auswärtige. Es kommen allenfalls ganz entfernte Verwandte vor. Und nachher nimmt der Verwandtenanteil erstens zu und zweitens werden es immer nähere Verwandte. Bis man nachher so im 19. Jahrhundert gibt es so den Merksatz in der Schweiz, das Vaters Brüder, das Mutters Schwester als Göttinnen. Also da wird das total verwandtschaftlich. Da ist es eigentlich auch nicht mehr eine andere Beziehungsform. Oder? Da wird es einfach eine Art Verwandtschaftsbeziehung zu verstärken. Und im 20. Jahrhundert lockert es sich, glaube ich, wieder ein bisschen und spielen Auswärtige wieder eine grössere Rolle. Aber zwischen 1500 und 1900 immer mehr Verwandte, immer nähere Verwandte.
Was ist denn der Grund, dass man früher Leute von weiteren Weg genommen hat?
Es gibt theologische Gründe, also die ganze Idee hinter dieser Patenschaft so in der katholischen Theologie vom Hochmittelalter ist eigentlich die Latatio Caritatis, wie sie das nennen, also die Verbreiterung von der Liebe, dass man sagt, man hat schon Liebesbeziehungen zu allen Verwandten und man muss einfach die Liebe unter den Christen immer weiter ausweiten, oder? Und man darf sie nicht konzentrieren auf kleine Gruppen, sondern das muss sich immer weiter raus verästeln, damit die ganz Christen zusammenhängen. Das ist das eine. Das andere eigentlich noch verrückter. Es sind nämlich schon verrückte theologische Konzepte hinter dieser Patenschaft. Ist die Idee, dass natürlich so die fleischliche Reproduktion, oder die biologische Reproduktion, dass die mit Erbsünde behaftet ist. Und dass man dem Kind wie eine zweite Art Eltern gibt, wo das nicht der Fall ist, also wo in einem geistlichen Reproduktionsverhältnis stehen zu einem, wo nicht mit einer Erbsünde behaftet ist. Es ist natürlich auch die Idee von der Entstehung von Christus, oder, wo eine fleischliche Herkunft hat, aber auch eine nicht fleischliche, eine rein geistliche, und dass man das eigentlich reproduziert in jedem Christ, also dass man zwar einen Vater hat, einen Pater, aber nachher auch eine Göttin, wo man nur geistlich mit ihm verbunden ist, ein Patrinus, also es werden nachher auf Lateinisch so Diminutive gebildet, oder Patrinus statt Pater, also das Väterli, die Matrina statt Mater, das Mütterli, der Filio Jolus statt Filius, also das ist der Göttibub, das ist das Bübli oder das Söhnli, sind so Diminutive und das Verhältnis zwischen den Paten und den richtigen Eltern, das sind Compatres, also das sind Miteltern.
Ist denn eigentlich denn die Taufe so der Ausschlag gewesen, oder sind es auch so ein bisschen materielle Gründe gewesen, dass man eine Patenschaft gehabt hat?
Ja, also durch die Taufe wird sie begründet, oder? Das sind die Leute, die bei der Taufe dabei sind, die Kinder aus dem Taufbecken lüpfen, die sie in weisse Tücher einhüllen oft nachher. Das ist so die theologisch-christliche Ebene. Und nachher, was die Leute in der sozialen Praxis daraus machen, das ist ganz etwas anderes. Schon im Mittelalter. Da spielt es nachher eine ganz grosse Rolle, was man für materielle Interessen hat.
Man hat also versucht, so quasi mit Vitamin B so ein bisschen sich in eine bessere Position hineinzubringen, früher, und dann die Götti aus einem näheren Bekanntenkreis gesucht, die besser gestellt waren.
Ja, wenn ich so mit Quellen aus Bern aus dem 15. Jahrhundert habe gearbeitet, konnte ich so richtige Karriere nachzeichnen, nach dem Status der Götti. Oder? Das sind so Leute in diesem städtischen Patriziat Karriere gemacht, sind Grossrat geworden. In dem Moment haben sie vielleicht den Stadtschreiber als Götti gehabt. Dann sind sie aufgestiegen, sind plötzlich Kleinrat geworden. Dann haben sie den Bürgermeister oder Schultheiss als Götti müssen haben. Dann sind sie selber Schultheiss geworden. Dann haben sie eigentlich schon Göttinnen müssen suchen, so in der Spitze von Benachbarn. Eine eidgenössische Stadt, oder? Da hat man Bürgermeister aus Basel gebraucht oder jemand am Hof. Also das hängt stark mit Vitamin B zusammen und auch mit dem einfach verwandtschaftlichen Beziehungen, oder? Dass man die irgendwie der Verwandtschaft annähert. Also es ist zum Beispiel auch so, dass die Schweizerische Eidgenossenschaft im 16. Jahrhundert als Eidgenossenschaft, also als politisches Gebilde, Götti wird von Kind von den Herzogen von Mailand und von den Markgrafen von Baden. Also das sind zum Teil auch noch Taufgeschenke erhalten, oder? Wo man da geliefert hat. Also dass sogar politische Körperschaft eigentlich kann Götti sein.
Wie war es denn? Mädchen hatten auch Götten und Göttis. Oder reden wir jetzt vor allem von Buben?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mädchen auch. Und weil, ja, eben sowieso, wenn man von Vitamin B redet, die Beziehung zwischen Götti oder Götten und den Eltern des Kindes viel wichtiger ist als die zwischen Götti und Götten und dem Kind, spielt so keine Rolle, ob es ein Mädchen oder ein Bub ist, oder? Also, so zwei Politiker können natürlich via ein Bub oder via ein Mädchen, Gevatter, Compadres werden, Miteltern werden. Das spielt nachher, das Kind spielt sowieso nicht so eine Rolle. Also, dass das ganze Göttiwesen so fest auf Kind fokussiert ist, wie es jetzt ist. Theologisch ist das immer gewesen, aber in der Praxis ist das wahrscheinlich eher neu.
Also, ist es quasi einfach ein Beziehungsgeflecht gewesen von den Eltern? Wir konnten heiraten und wir konnten einen Götti und einen Götten auserkoren. Das ist so ein bisschen das Pendant dazu.
Ja, genau. Und Götti, Götten ist natürlich jetzt aus der Sicht der sozialen Praxis ein bisschen harmloser als heiraten, weil Götti, Götten natürlich eine Möglichkeit ist, so etwas wie verwandt zu sein, ohne dass es irgendetwas nach sich zieht auf der Ebene vom Erben und von den Gütern. Oder Verwandtschaft ist natürlich ein heisser, wo heiraten, da geht es nachher wirklich ums Geld. Und um Patenschaft, gut, da muss man vielleicht einen kleinen Kredit geben, ein bisschen Geschenk geben und so. Aber eigentlich ist die Gütermasse von einer Familie nicht betroffen von dieser Beziehung. Und das macht sie natürlich auch irgendwo spielerisch von Anfang an, oder? Es ist ja interessant, dass eben das Wort für Beziehung zwischen den Eltern und den Paten, das ist ja auf Schweizerdeutsch Gevatter, oder? Und das lebt heute, ältere Leute kennen das noch weiter, so im Wort Gevätterlen, oder? Das ist ja etwas Spielen, so spielerische, das ist eine spielerische Beziehung irgendwo, die eben Freiräume lässt.
Sie haben vorhin gesagt, es ist noch ein bisschen angenehm, wenn man einen Götten oder eine Götti ausgesucht hat, es ist kein Geld nachher irgendwie geflossen, also wir mussten jetzt Erbe müssen teilen. Was war denn im Fall des Todes der Eltern? Ist da nicht auch verbunden gewesen, dass dann Götti und Götter die Kinder übernommen haben? Also das Fürsorgewesen?
Ja, das sagt man immer, oder? Also mir ist das jetzt überhaupt noch nie in den Quellen begegnet, aus irgendeiner Zeit, dass das eine verbindliche Pflicht wäre gewesen, dass das irgendwie gesetzlich geregelt wäre gewesen und so, dass es eine gewisse Erwartung gibt, dass die vielleicht dann auch schauen, das ist denkbar, aber das ist eigentlich, glaube ich, auch, gehört auch so ein bisschen ins Land der Mythen. Also das wird ja sehr schnell angesprochen heute, wenn es um Götti und Götte geht.
Aber ich habe das Gefühl gehabt, ja, wenn dann eben die Eltern sterben und früher sind mehr Leute gestorben, ist das nicht zum Tragen gekommen?
Also eben, ich habe es nie gefunden und ich finde es auch nicht so plausibel, weil eben das für die Kinder schauen in der vormodernen Gesellschaft doch sehr stark auch mit Güteransprüchen zu tun hat und die laufen durch die Familie. Also von dem her, es sind die, die sowieso mit diesen Gütern zu tun haben, die nachher auch das materielle Wohlbefinden von diesen Kindern schauen. Also das ist eigentlich nachher die richtige Verwandtschaft, die eben auch mit dem Hof zu tun hat und mit dem Erbe zu tun hat.
Wenn man dann angefangen hat, so seine eigenen Schwestern oder Brüder zu berücksichtigen bei den Patenschaften, was hat es da denn für Folgen gehabt?
Ja, es wird natürlich so zum Mittel, oder, für Lieblingstanten zu markieren. Zum Teil haben wir das probiert zu lösen, indem man wieder so strikte Generationen und Geburtsfolgen beachtet hat, oder? Also zuerst muss einfach der älteste Bruder mal als Götti berufen werden, bevor die Jüngeren können und so. Und zum Teil ist es, glaube ich, einfach wirklich ein Mittel für Vorliebe innerhalb von der Verwandtschaft zu markieren.
Haben sich denn die Aufgaben geändert, dann auch mit der Zeit?
Ich glaube schon. Ich glaube, was eigentlich besonders ist an der Patenschaft vom 20. und 21. Jahrhundert, ist einfach der ganz starke Fokus auf das Kind. Also es geht eigentlich um das Kind und es kommt natürlich auch aus Beziehungen zwischen den Erwachsenen raus, weil das Kind ja noch gar nicht rum ist, wenn man das bestimmt. Aber nachher ist eigentlich die Vorstellung schon, dass das sehr fest zu tun hat mit dem erstens das Kind beschenken und jetzt vielleicht in letzter Zeit zunehmend auch das grösste Geschenk ist Zeit, also dass man sich kümmert um das Kind und so. Aber jetzt rede ich immer mehr aus meinen Domänen raus. Oder? Also ich bin eigentlich für die alte Zeit zuständig.
Der Historiker Simon Teuscher, der die sozialen Strukturen im Mittelalter untersucht hat. Mit dem Amt des Götti konnte man sich also finanziell verbessern, auch vom Ansehen her oder hat später die besondere Beziehung mit dem Lieblingsbrüder, der Lieblingsschwester, markiert. Was haben Sie für Erfahrungen als Götter, als Götti gemacht? Das haben wir von Ihnen wissen und eine Umfrage am Radio gemacht. Dazu hat es einen Haufen Telefon gegeben.
Für mich ist einfach wichtig, dass man sich Zeit nimmt für das Götterkind als Patin, als Pate. Dass man, es geht gar nicht rein auch um Geschenke und so, sondern es geht wirklich darum, dass man auch mal etwas unternimmt miteinander und dass das Kind wie auch noch eine Bezugsperson ausser den Eltern hat eigentlich. Also wenn man mal irgendein Problem hat, wo man gerne darüber reden will, aber vielleicht gerade nicht unbedingt mit den Eltern, dass man dann zu Götten und Götti gehen kann und mit denen über das reden. Oder dass halt eben Götten und Götti mal etwas machen mit den Kindern, wo Mami und Papi nicht machen. Dass mal etwas Spezielles gemacht wird. Auch. Also einen Wunsch erfüllen, wo vielleicht die Eltern gerade keine Zeit haben dafür oder keinen Nerv oder kein Geld oder was auch immer. Einfach irgendein so ein bisschen eine Person noch, die so ein bisschen zu den Kindern schaut, aber gleich, also so eine gute Seele nebendran noch eigentlich.
Mir hat das vor etwa 20 Jahren, hat uns das einmal ein Bärli gesagt. Sie sagen froh, hey, ich ziehe niemand aus der Verwandtschaft genommen als Gott und Götti. Da bin ich ganz entsetzt und dachte, wie kann man das sagen? Aber heute bin ich auch so weit. Heute nehmt ich gute Kollegen. Oder vielleicht, ja, wir hätten ja viele gute Kollegen eigentlich, oder? Und die heben eben auch zu einem, denn wenn es einem mal nicht so gut geht.
Ich habe auch einen Bruder oder zwei mit Kindern. Und ich habe das dort abgelehnt, als ich gefragt worden bin. Weil ich habe mir gesagt, wenn einmal die Ehe auseinandergehen sollte, dann ist das ganz eine schwierige Situation, weil dann hast du gleich Kontakt. Und das wollte ich nicht. Und das ist dann so passiert. Also ich bin dort auch mit der Schwägerin von Anfang an nicht sehr gut rausgekommen. Ich habe das nicht als ideale Partnerschaft angeschaut. Und da bin ich der Meinung, das ist eigentlich nie gut. Ich sehe es jetzt auch bei meiner Frau. Dort sind auch ein paar auseinandergegangen. Und das ist immer einfach irgendeine angespannte Situation.
Also an einen Götti und einen Gott habe ich einfach die Erwartung, das hat nichts zu tun mit einem riesengroßen Geschenk oder mit Geld. Einfach, dass das Götti und der Götti vielleicht einmal einen Tag das Kind mitnimmt und einmal etwas unternimmt mit dem. Oder dass auch mal da ist, Götti oder der Götti, wenn einmal irgendetwas ist.
Götte, Götti. Ein schönes Wort. Ein Wort, das vielleicht auch etwas mit Gott zu tun hat. Woher kommt das Wort eigentlich? Das wollte ich vom Christian Schmid, unserem Mundartspezialist, wissen. Er gehört übrigens zu denen, die zwei Göttis hat und eine Götte. Ein Brauch, den es in einem Ort der Schweiz noch immer gibt. Ist also die Götte, der Götti, mit Gott verwandt?
Ja, jein, sage ich jetzt einmal. Sicher ist, dass Götte und Götti alte deutsche Bezeichnungen sind, die schon in der frühesten Stufe des Deutschen hat man die, und die kommen aus der germanischen Sprache. Das Problem ist aber, man weiss eigentlich nicht recht, wo sie herkommen. Entweder sind sie verwandt mit der Bezeichnung Gothe im Altnordischen und im gotischen Gudja, und das heisst beides Priester. Also das wären Ableitungen von dieser Priesterbezeichnung. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass Götte eine Kurzform ist vom alten Wort Gottvater. Und Gottvater heisst ja heute noch der Götti im Englischen, der Pate. Das ist die zweite Möglichkeit. Also man sieht, bei beiden Möglichkeiten ist aber das Wort Gott irgendwie drin.
Aber dass die eine Bedeutung Priester ist, hat denn das auch bedeutet, dass der Priester auch dann gleichzeitig der Götti war?
Nein, das heisst das nicht. Nur die alte Funktion des Götti ist ja, dass er Pater Spiritualis ist. Also das heisst eigentlich der geistige Vater oder der geistliche Vater, wie man das so gern auffasst. Pate. Das deutsche Wort Pate ist ja auch eine Entlehnung von dem latinischen Pater Spiritualis.
Und das heisst geistiger Vater?
Jawohl, ja. Es ist ja eigentlich, die Funktion des Götti ist ja die, dass der Götti und Gott verantwortlich sind, dass das Kind recht in die Gemeinschaft der Gläubigen hineinkommt. Oder?
Das also, ist immer der theologische Aspekt.
Ja, genau. Mhm.
Schon nach dem Moment, wo wir gewusst haben, dass der Elias kommt, haben wir uns schon angefangen, Gedanken machen. Also eigentlich 9 Monate lang. Und es war wirklich ein langer Prozess gewesen, weil uns ist wichtig war, dass sie ähnliche Werte wie wir vertreten, dass sie auch Elias dann könnte, soll ich sagen, auch ein andere Lebensstile oder andere Lebens Konzept mitgeben und das ist für uns sehr wichtig gewesen, dass sie wirklich ihm auch etwas können zeigen, bieten, ja, dass sie eine wichtige Person werden in seinem Leben, in seinem zukünftigen Leben. Also wir haben das natürlich nur mehr können hoffen, wie es dann wahrscheinlich wirklich rauskommt, das wissen wir alle nicht, aber wir haben zumindest ihm wollen die Möglichkeit geben, dass er auch andere Erfahrungen macht.
Der Sohn von Andrea Hoppmann hat 2 Gotten und die wohnen beide in Deutschland. Es gibt also eine räumliche Distanz, die die Eltern von Elias versuchen zu überwinden. Jeden Monat schicken sie darum einen Brief mit den wichtigsten Entwicklungen des einjährigen Kindes an die beiden Gotten.
Elias legte ca. 6 Kilo zu, wuchs ca. 25 cm auf Schuhgröße 20 bis 22 mit fröhlicher Power. Sein Charme ist auch scharmützelhaft, clever oder diplomatisch, je nach Mehrnutzen. Die Neurodermitis bessert leicht, aber nahrungsmittelallergische Reaktionen bleiben noch wegen Schimmelpilz? Fragezeichen. Die Hoffnung auf Besserung und mehr Hilfen stirbt zuletzt. Sensationell übers Jahr gesehen, Elias. Einfach ein Geschenk, trotz keiner ruhigen Minute. Chanson von Reinhard May. Was unser Lied Nummer 1 fürs erste Jahr ist.
Im Arm der Mutter, die dich schweigend hält, blinzelst du vorsichtig ins Licht der Welt. In deinen ersten Morgen, und ich denk, dies ist mein Kind, welch ein Geschenk.
Auf diesen Bericht gibt es dann immer wieder einen Austausch zwischen den Eltern und Götten. Für Andrea Hoppmann ist das Götti-Amt wichtig, weil sie und ihr Mann beide religiös aufgewachsen sind. Darum hat es auch eine Taufe gegeben. Das Badenamt ist mit der Taufe gegründet worden. Was die christliche Kirche früher den Paten für Aufgaben gegeben hat und wie wichtig der Götti, die Götter für die Kirche heute noch ist, diesen Fragen ist Claudia Graf nachgegangen. Sie ist reformierte Pfarrerin zu Luzern und hat ihre Doktorarbeit zu diesem Thema geschrieben. Götten und Götti haben heutzutage aber nicht mehr zwingend etwas mit der Taufe zu tun.
Heutzutage steht ganz klar Beziehung im Vordergrund. Und ich denke, in dieser relativ hektischen, kurzlebigen, stark auf materielle Aspekte ausgerichteten Zeit spielen Beziehungen ganz eine grosse Rolle. Da kommt dazu, dass Götten und Götti etwas Besonderes war, das Gottenkind für Götten und Götti etwas Besonderes ist. Und ich denke, das bietet ganz viele Anknüpfungspunkte.
Schauen wir doch mal ein bisschen in die Vergangenheit und schauen wir das ein bisschen von der theologischen Seite an. Jesus hat ja keine Götti und Götten bei der Taufe. Wann hat man denn angefangen mit dem Ritual und warum?
Wir haben im 2. oder 3. Jahrhundert angefangen, in einer Zeit, in der die Kirche, die junge Gemeinde noch sehr gefährdet war, also eine absolute Minderheitenreligion war, also ein Risiko war, zu der Gemeinde zu stossen und wo meistens erwachsene Leute getauft wurden, dann hat man eine Art Bürger, eine Bürgerin gebraucht, die für einen gerade gestanden und gesagt hat, jawohl, der Mensch, der getauft werden will, der hat zu diesem neuen Glauben gefunden, ich kenne den und ich glaube noch, dass der das gut macht, dass der das umgekehrt auch aushaltet, wenn er wegen dem neuen Glauben verfolgt wird.
Also das Risiko, das heisst, es hat wenige Christen gegeben. Und, das ist
und man hat auch nicht gewusst, was mit ihm passiert, wenn man zu dieser Gemeinde gehört. Es ist ja dann auch zu Christenverfolgung gekommen. Das war ganz etwas anderes gewesen, als Götten und Götti heutzutage gewesen. Es war auch ein einmaliger Akt des Bezeugens. Man hat den Leuten Sponsores gesagt. Und aus dem heraus ist dann nachher ein Mitwirken von diesen Bürgerinnen und Bürger beim Taufgottesdienst gekommen. Sie haben geholfen, den Täufling aus der Taufe zu heben. Aus dem heraus hat sich etwas entwickelt in Richtung Mitwirkung bei der religiösen Kindererziehung, wo man dann auch angefangen hat, Säuglinge zu taufen. Aus dem heraus hat sich etwas entwickelt, was heute noch stark im Vordergrund steht, Götter und Götti als Bezugspersonen, zuerst mal im spirituellen Sinn. Wir hätten von Götter und Götti als geistlichen Eltern geredet, wo dann bis hin ist gegangen zur Abwertung von der lieblichen Elternschaft. Es hat ja auch einen frauenfindlichen Aspekt bekommen. Dann hat man im Mittelalter angefangen, Politik machen mit Götter und Götti.
Also der frauenfindliche Aspekt war, dass die Mutter nicht den grossen Stellenwert hatte wie der
Mann. Genau, man hat gesagt, die liebliche Mutter, das ist mit Körper und Sexualität verbunden, das ist ja nicht so wichtig. Bei der Taufe wird das Kind geistlich wiedergeboren und dann bekommt es eben eine geistliche Mutter und das ist viel wichtiger.
Also es war eine Art ein Zeugungsakt, also dass man dabei war, dass
genau.
Man gesagt hat, jawohl, ich tue das bezeugen, dass ich dabei war, dann aber das Kind auch begleiten in der religiösen Erziehung.
Genau. Bis und mit hier zu Patenschaftsexamen ist das gegangen, dass man gesagt hat, für das man kann das Amt übernehmen, muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, muss man die 10 Gebote auswendig können. Das hat man dann zu Zeiten von der obrigkeitlichen Kirche sehr ernst genommen in diesem Bereich.
Hat es eine andere Aufgabe gegeben, die dann der Pate hätte müssen können oder machen?
Es hat ja schon früh ganz ein vielfältiges Brauchtum gegeben. Einfach für ein Beispiel herauszugreifen, hey, in Zeiten, wo man noch nicht in Überfluss gelebt hat, hat Gott den Auftrag gehabt, der Mutter eine bestimmte Form von einem kräftigenden Bouillon ins Wochenbett zu bringen. Hat der Gott den Auftrag gehabt, einem Kind die ersten Schuhe zu schenken. Das hat ja auch sehr starke materielle Bedeutung gehabt.
Also die Götti und Götter, die haben also nicht nur dem Kind gegenüber Aufgaben gehabt, sondern auch den Eltern gegenüber. Das ist ja so spannend, es ist so eine Dreiecksbeziehung dann.
Genau, mindestens Dreiecks, aber kommt dann noch schnell noch mehr Ecken. Aber es hat eine Beziehung zwischen den Eltern und dem Götter und dem Götti. Und es erwächst aus dieser Beziehung zwischen Erwachsenen eine zusätzliche Beziehung zum Kind, die dann nachher zunehmend in den Vordergrund rückt, denke ich.
Und an einer weiteren Ecke ist dann Gott der kirchliche Aspekt. Oder wo sind denn da
das
die weiteren Ecken?
Das wäre, denke ich, eine weitere wichtige Ecke, die mir als Theologin wichtig ist. Andere Ecken sind auch, dass Gott immer selber auch, oder meistens selber auch ein Gottkind ist. Und das habe ich in meinem Interview, wenn ich mit Gott und Götti führen konnte, ganz klar gesehen. Entweder, weil sie es so machen, wie sie es selber auch erlebt haben eine gute Beziehung zu ihrer Gott oder ihrem Götti. Oder der ist gerade das Gegenteil, sagen sie, ich habe halt das nie gehabt, ich habe mir das immer gewünscht und ich möchte das jetzt besser machen mit meinem Gottkind. Die eigenen Götter und Götti spielen indirekt auch in die Patenschaften rein.
Schauen wir noch mal so ein bisschen auf die theologische Seite, wo ich mit dem Historiker geredet habe, hat er gesagt, es gibt zwei Gründe, warum es ein Patenamt gibt aus kirchlicher Sicht. Das erste ist, dass die Liebe Gottes weitergegeben wird. Und zweitens, dass es neben dieser Sünde von Eltern, die ja Sexualität haben, damit das Kind entsteht, noch zwei reine Wesen da sind, die für das Kind schauen.
Da würde ich jetzt als Theologin sagen, die zweite Bedeutung, die entstammt einem mittelalterlichen Bild. Ich will nicht bezweifeln, dass es heutzutage auch kirchlich prägte Leute gibt, die noch in diesem Weltbild innen leben. Für mich ist das eine Sprache, die ich heutzutage nicht mehr leben kann und ohne Vorstellungswelt, die ich mich nicht damit identifizieren kann. Es hat im Mittelalter eine ganz starke Rolle gespielt bei der Entstehung und Entwicklung des Patenschaftsmusters. Die erste Bedeutung kommt meiner eigenen Interpretation des Patenamts sehr nach. Ich würde sagen, Götter und Götti sind so etwas wie ein Abbild von der Beziehung, die Gott zum Täufling hat, von der Zuwendung von Gott zum Täufling. Es ist ein Ernst nehmen, ein aufmerksam sein für einen Mensch. Der Täufling wird ernst genommen mit seinen Bedürfnissen, in seiner Einmaligkeit. Und Gott wendet sich ihm ohne Notwendigkeit zu, ohne dass da vorher etwas geleistet wird. Und da sehe ich eine starke Parallele zu dieser Zuwendung von Gott und Götti zum Kind, wo es auch keine Notwendigkeit dafür gibt, kein Zwang. Es ist völlig freiwillig, dass sie sagen, ich bin verwandt mit dem Vater oder der Mutter, bin befreundet mit dem älteren Paar und ich möchte gerne das Kind in sein Leben hinein begleiten, auf seinem Lebensweg begleiten.
Das Kind nur begleiten,
Das ist für die Kirche teilweise nicht mehr genug. Und darum hat sie auch ein Stück weit das Interesse an diesem Patenamt verloren. Das hat für Pfarrerin Claudia Graf vor allem einen Grund.
Ich denke, es hängt mit einer Engführung vom Amt auf die Funktion von der religiösen Kindererziehung zusammen. Mit dem Missverständnis, dass das die eigentliche, ursprüngliche Funktion wäre von Gottin und Götti. Und in dieser Engführung geht halt dann ganz, ganz viel verloren von dem, was heute wirklich auch gelebt wird. Und ich denke, für mich ist es wichtig, wirklich mal herzuschauen, auch als, gerade als Theologin, mich darauf zu fokussieren, was wird da eigentlich gelebt, was wird da geleistet an Beziehungsarbeit. Und von dort her, mit dieser Brille, sehe ich ganz etwas anderes, als wenn ich davon ausgehe, Gott und Götti sollten eine bestimmte Aufgabe erfüllen und das machen sie nicht und folglich ist es ein entleertes Ritual.
Wenn ich also wenn sie nicht für die religiöse Erziehung sorgen,
genau,
bringt es nicht so viel.
Genau, zum Beispiel, ja. Oder es ist nicht nur die religiöse Kindererziehung, es gibt auch die Vorstellung, wo, dass Gott und Götti Zeugen und Zeuginnen sind vom Taufgeschehen. Die bieten schon sehr viel mehr Möglichkeiten zum Anknüpfen. Gott und Götti kann dir zum Beispiel erzählen, wie ist das denn gewesen bei diesem Taufgottesdienst. Sie kann mit dem Gottenkind zusammen dem nachspüren. Was heisst jetzt das, getauft zu sein in unserem Leben? Da gibt es auch für mich als Theologin nicht einfach eine bestimmte klare Antwort. Wir können immer wieder probieren und vor allem vielleicht auch im Gespräch und im gemeinsamen Erleben dem nachzuspüren. Und wenn ihr fragt, Bedeutung heutzutage liegt in diesem gemeinsamen Beziehungscharakter, miteinander etwas können zu erleben. Ein Gott und eine Götti ist etwas Besonderes im Leben des Kindes. Eine Götti hat das rückblickend so gesagt, bei meinem Götti, ich als Göttibub, bin ich immer der König gewesen. Da habe ich etwas Gutes. Wenn ich zum Götti bei die Ferien gegangen, dann ist er nicht einfach seinem Geschäft nachgegangen und wir hätten ihn nur am Abend schnell gesehen, sondern dann ist er für mich da gewesen und hat sich Zeit genommen. Dann haben wir immer so etwas Besonderes gemacht. Dazu gehören sicher auch die Geschenke, die man bekommt bei Gotten und Götti. Es gibt ja auch nicht einfach nur schöne Sachen, die mit dieser Beziehungsebene verbunden sind. Ich denke an die Gotte, die selber keine Kinder hat und mir sehr berührend erzählt hat, wie dann noch das Telefon gekommen ist, dass jetzt das Gottenkind sich auf die Welt kam. Sie sich auf der einen Seite wahnsinnig gefreut haben und auf der anderen Seite haben sie Angst gehabt, in das Spital zu gehen. Und sie sind dann nachher an dem Bett von dem Neugeborenen gestanden und völlig hin und her gerissen und sie haben sie einfach schier verhudelt und sie haben richtig gerannt und einfach voll konfrontiert worden halt mit ihrem eigenen, unerfüllten Kinderwunsch. Oder dann gibt es das schlechte Gewissen, das immer wieder zur Sprache kommt. Ich konnte mit einem Götti lang reden und ein Gespräch führen, wo selber in einer schwierigen Lebenslage war, überhaupt das Gefühl hatte, er sei am Rand, er hat nicht wirklich seinen Platz, er könne sich auch nicht einbringen und entfalten. Und dann ist er dann zunehmend sich in der Familie vom Gottenkind als fünftes Rad am Wagen vorgekommen, hat das Gefühl gehabt, was mache ich da überhaupt, braucht ja mich eigentlich nicht. Und hat sich dann zunehmend auch französisch verabschiedet, hat mir dann auch erzählt, wie ihm das hat leid da für das Kind, weil das ja nichts dafür können, aber er hat es einfach nicht geschafft, hat einfach den Rang nicht gefunden.
Sie haben ja unzählige Interviews geführt mit Patinnen und Paten. Was können Sie denn daraus ableiten? Wie soll man eine Göttin, einen Gott für sein Kind suchen und finden?
Es gibt wahrscheinlich kein Patentrezept.
Schade.
Das wäre ja noch so gäbig. Etwas Wichtiges ist wahrscheinlich, so ein bisschen in die mittlere und längere Zukunft zu schauen und sich zu überlegen, das Baby wird nicht immer ein Baby bleiben, es wird sich entwickeln, es wird älter werden. Wann möchten wir dem Kind auch auf die längere Perspektive mit auf seinen Lebensweg geben? Und nicht einfach nur gerade jetzt im Moment. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass Eltern jemanden auswählen, der es auch mal verleiden, dass dann da halt eine dritte Grösse kommt in die Beziehung hinein. Was dann nicht plötzlich zu einer Konkurrenz wird. Zum Beispiel, wenn die Mutter ihre Freundin fragt, verändert das die Freundschaft, wenn da plötzlich die Gotte halt auch für das Kind da ist, sich eigentlich Zeit nehmen will, vielleicht in erster Linie dann für das Kind.
Das also muss dann das Kind auch wieder ein Stück weit abgeben an die Gotte.
Genau, genau. Und das ist dann auch wieder manchmal für Gotte Gotte etwas Schwieriges, wenn sie so zu hören, sie können gar nicht richtig Fuß fassen. Sie brauchen einen rechten Freiraum, Vertrauen, Unterstützung am Anfang von den Eltern, um eine Beziehung aufzubauen zum Kind. Was ich wichtig finde für Eltern, wenn sie sich überlegen, wer das könnte Gott der Götti sein, ist auch, dass sie probieren, für sich selber zu klären, was erwarten wir eigentlich von einem Götten oder von einem Götti.
Sie haben vorhin gesagt, das Amt vom schlechten Gewissen, das taucht da immer wieder auf. Mhm. Was ist denn ein guter Götti, ein guter Gott?
Ich denke, etwas Wichtiges ist schon, dass sich ein Gott oder eine Götti Zeit nehmen kann. Das kann man auch schlecht quantifizieren. Es hat in verschiedenen Interviews haben Gott und Götti erzählt, wie sie eigentlich vor allem einmal im Jahr wirklich da sind. Aber dann sind sie dann wirklich da für das Gottenkind. Andere können vielleicht wirklich wöchentlich und einmal im Monat sich Zeit nehmen. Spielt auch gar nicht so eine Rolle, wie viel. Aber das Gottenkind muss können einen Platz haben im Leben. Darum denke ich, es macht nicht sehr viel Sinn, 5, 6, 7, 8 Gottenkind zu haben, sondern sich auch zu überlegen, wie viele Kinder haben überhaupt Platz da noch in meinem schon relativ engen Lebensgefüge.
Das ist schon interessant. Das ist so ein eine arrangierte Beziehung von den Eltern, mhm, sozusagen. So wie Ehen früher geschlossen worden sind durch jemand anderes. Mit dem Kind soll jetzt ein Erwachsener eine Beziehung schliessen können. Und vielleicht gibt es ja auch gar nicht die Sympathie.
Ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, den ihr da ansprecht. Die Patenschaft ist ein Gefäß, eine Möglichkeit von den Eltern her, ein Angebot an das Kind, von der Tradition her, eine Perle aus dem Traditionsschatz, wo aber nicht automatisch weitergeht. Und es gibt keine Gelinggarantie. Ihr habt angesprochen, das Kind selber tut sich entwickeln, wird eine eigenständige Persönlichkeit. Vielleicht kann er es mit den Gotten nichts anfangen. Vielleicht hat die Gotten einfach das Gefühl, mit dem Kind finde ich nicht, der Rank nicht. Vielleicht merken die Eltern auch, da haben wir uns getauscht. Das ist gleich nicht so, wie wir uns haben vorgestellt. Ich denke, das schlechte Gewissen hängt fest, also mit übersteigerten Idealen zusammen, die wir ja sonst im Zusammenhang mit Beziehungen noch kennen. Und da ist so eine grosse Sehnsucht, eine lange Zeit da. Es möchte eine Kontinuität geben, es möchte immer und ewig einfach wunderschön sein und gut. Und manchmal können die Ideale einem richtig gehend im Weg stehen. Und ich denke, gute Götter wäre auch die, die probiert, sich auch ein bisschen zu lösen von diesem Ideal, zum Beispiel auch vom eigenen Ideal und dauernd das Gefühl haben, ich möchte eigentlich mehr Zeit nehmen, sondern die kann sagen, ja, ich nehme mir die Zeit, die ich kann, ich probiere immer wieder und dann, wenn ich Zeit habe mit dem Gottenkind, dann bin ich wirklich für ihn da und tue das so wertschätzen, was ist im Moment.
Was haben Sie denn für Ratschläge bei Konfliktsituationen? Es gibt ja so die ganz extreme Beispiel, dass zum Beispiel so eine Partnerschaft gekündigt wird. Ich habe irgendwo gelesen, mit einem eingeschriebenen Brief ist dann da etwas gekommen. Was soll man da machen? Soll man das Leben beenden oder soll man weiterführen?
Jetzt, wenn ihr so extreme Situationen ansprecht, die ja sicher immer schon eine lange Vorgeschichte haben, würde ich schon um Mut machen und lieber ehrlich sein und einmal schon dazu stehen. Das ist uns nicht gelungen, das ist mir als Gott nicht gelungen. Ich habe das Gefühl, so hat es keinen grossen Sinn mehr. Dann kann man ja je nachdem sagen, du, wir tun das jetzt mal ein bisschen in den Kühlschrank und probieren vielleicht später mal wieder oder wirklich einfach sich gegenseitig entlasten von so Erwartungen. Es hängt sicher auch sehr darauf ab, wie alt das Kind ist, ob es selber auch mitreden kann oder nicht. Viel vorher und im präventiven Sinn ist es ganz banal, probieren miteinander darüber zu reden, was ist es denn, was einem nicht passt. Und gerade der Götti, den ich vorhin angesprochen habe, der selber in einer schwierigen Lebensphase war, der hat aufgrund von dem Interview, das ich geführt habe mit dem Vater, mit seinem Freund, mal wieder Kontakt aufgenommen, dann sind sie zusammen ein Bier trinken. Und es ist dann nicht einfach alles wieder gut gewesen, aber die Beziehung hat an einem Ort wieder ein bisschen anfangen. Und ich hoffe, wünsche mir, dass vielleicht auch mit dem Gottenkind wieder mit der Zeit etwas ist möglich gewesen. Es ist ja dann selten, denke ich, eine Patenschaft einfach schwarz oder weiss und nur schön oder nur schlecht, sondern im Graubereich findet das Leben statt und der Alltag.
Götti sein, Götti sein, das kann eine tolle Beziehung werden, ist aber auch auf eine Art eine arrangierte Beziehung. Ob schlussendlich gelingt, dass die beiden, Götti und Kind, sich finden, das ist nicht gesagt. Es steht und fällt nicht zuletzt auch mit der Beziehung der Eltern, mit den Götten, dem Götti. Warum ist es aber eigentlich für ein Kind wichtig, eine eigene Beziehung mit einem Erwachsenen zu haben? Jemand anders als eben die Eltern oder die Grossmami und der Grosspapi. Die Gisela Zeller-Steinbrich ist zu Basel Psychotherapeutin und findet, der Götti, die Götten, seien es extra fürs Kind.
Für die Kinder ist das etwas ganz Spezielles. Ein Götti zu haben oder eine Gotte zu haben, ist immer was extra, was Zusätzliches zum Alltag. Selbst wenn die Kontakte gar nicht so zahlreich sind und im Alltag das nicht so eine Rolle spielt, ist es doch immer was, wo die Kinder sehr angetan sind. Und die Frage ist, woran liegt das? Wenn es Geschwisterkinder gibt, dann kann man sagen, jedes Kind hat ja eigene Paten, ne? eigene Gotte oder einen eigenen Götti. Und schon das macht es speziell. Die Eltern teilt man ja. Und Personen zu haben, die wie eine Art Entwicklungsbegleiter, das wäre so für mich die Definition, was ist es überhaupt? Also für mich ist eine Gotte oder ein Götti ein Entwicklungsbegleiter. Jemand zu haben, der konstant ein Interesse an einem hat und in gewisser Weise fürsorglich ist, aber vor allen Dingen Interesse hat und Freude an einem hat, das ist schon mal was ganz, ganz Wichtiges.
Die Gotte begleitet also das Kind und kann erzählen, wie es war, wo es noch klein war. Der Götti bringt aber auch einen neuen Wind in die Familie rein, eine ganz neue Perspektive.
Also wenn man es mal mit ein bisschen Abstand betrachtet, dann ist es etwas, wo was Neues ins Spiel kommt in dieser Familie. Es ist ja, glaube ich, im Spätmittelalter auch mal versucht worden zu sagen, dass Paten außerhalb der Familie gesucht werden sollen, also nicht Verwandte sein sollen. Ich glaube, das lässt sich nicht durchhalten, das ist auch nicht unbedingt nötig. Aber in unseren Zeiten, wo die Familie doch einen ganz intimen Raum auch bildet, kommt durch eine Gotte oder ein Götti etwas von außen, ich sage dem was Drittes, mit hinzu. Ja, jemand, der wichtig ist, der dabei sein darf, der aber gleichzeitig doch durchaus auch was Neues mit ins Spiel bringt. Und das sind nicht nur Geschenke und Aktivitäten, obwohl das auch wichtig sein kann, sondern das hat sicher auch was mit Einstellungen zu tun und mit einem Wertesystem, was damit natürlich auch das, was in der Familie schon da ist, erweitert. Wichtig ist dabei vielleicht, dass das nicht zu weit auseinanderklafft, denn sonst können natürlich auch wieder Konflikte entstehen, wenn die Eltern den Eindruck haben, die Gotte oder der Götti, die machen es nun und wollen es nun ganz anders. Als oberste Prinzip ist das, dass Paten und Eltern sich gut verstehen. Die müssen miteinander zurechtkommen, auch über eine längere Zeit. Also eine Patenschaft eignet sich nicht, um eine serbelnde Beziehung irgendwie zu flicken. Aber sie eignet sich, um eine Freundschaft zu intensivieren oder um ein Band zu knüpfen, wo man sich sagt, da soll jemand Anschluss an die Familie haben über einen längeren Zeitraum, bis das Kind mindestens im Jugendalter ist.
Wenn wir jetzt mal zu den Eltern gehen, es ist ja das ist die Voraussetzung, dass es funktioniert, dass die Eltern mit Gott und Götti gut auskommen miteinander, damit das auch passieren kann. Schauen wir noch mal ein bisschen an, wie sieht es denn aus der Sicht der Eltern aus? Was braucht es, dass man den richtigen Götti, die richtige Götti finden kann?
Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf was Sie gerade gesagt haben mit der Partei. Wichtig wäre es wahrscheinlich, dass es eben nicht Parteien sind, ne? Also in dem nicht im Sinne von Konflikten. Und wie kann man das vermeiden? Also wie sollten Eltern aussuchen? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich darüber austauscht, was sind denn so die Erwartungen? Ne? Also man kann ja da sehr weit gehen und sehr hochgesteckte Erwartungen haben. Oder man kann es ganz pragmatisch machen. Also wenn man mal hinschaut, die meisten, die machen ein Geschenk zu Weihnachten und zum Geburtstag und vielleicht einen Besuch zum Geburtstag und vielleicht auch zu Weihnachten. Und dann gibt's mal Ferien, man darf mal auswärts übernachten. Und wenn's hochkommt, gibt's ein, zwei Ausflüge im Jahr. Das ist gar nicht so viel. Ja? Wenn das was sehr Schönes ist und wenn da was hinzukommt, was vielleicht die Eltern nicht so im Programm haben, wenn beispielsweise einer mit ins Technorama geht, wo die Eltern eher musisch interessiert sind, dann ist das eine Erweiterung und ist das was Gutes. Aber die Eltern sollten schauen, ist das ungefähr verträglich? Ja? Ich als Psychologin oder als Psychoanalytikerin, ich würde am ehesten dazu schauen, geht das mit diesem Menschen zu dritt zu sein? Ja, also das ist genau die Funktion des Dritten. Das müssen beide oder alle drei können. Das Kind wird reinwachsen, aber auch die Gotte und der Götti, die müssen sozusagen aushalten, dass es da eine Beziehung gibt zwischen Eltern und Kind, wo sie sich raushalten müssen. Also die müssen Abstand halten können und trotzdem dabei sein. Das ist eine hohe Fähigkeit. Ja? Also Konflikte entstehen sehr häufig da, wo die Paten einfach Dinge tun, ohne mit den Eltern das abgesprochen zu haben und die in Konflikt geraten. Sei es ein Konto einrichten für einen Heranwachsenden, wo die Eltern sagen, braucht er eigentlich noch gar nicht Zugriff auf ein Konto. Sind oft so Grenzüberschreitungen, wo nicht mehr gut abgesprochen ist. Das heißt, es wäre wichtig, dass man sich über diese Grenzen auch im Klaren ist. Also Menschen auszusuchen, die den Abstand halten können und gleichzeitig und den Respekt auch haben. Also Eltern sind die Erziehungsberechtigten, nicht die Paten. Und die andererseits eine Fähigkeit haben, immer wieder in Beziehung zu treten, immer wieder aktiv auch die Beziehung aufzunehmen und zu pflegen zum Kind und natürlich auch zu den Eltern.
Das ist ein ziemlich grosses Spannungsfeld, weil meistens hat man dann auch als Götten oder Göttin sieht man gleich etwas, was einem nicht gefällt. Soll man sich zurückhalten, soll man etwas sagen, wie, wenn das die Eltern oder nicht? Also da tun sich gerade schon viele Türen auf.
Das ist genau das, was besprochen werden sollte, finde ich. Also das wäre gut, wenn man darüber auch sprechen könnte. Wie ist es denn gemeint? Ist es gemeint als etwas, wo durchaus auch ein fremder Standpunkt ausgesprochen und in die Diskussion gebracht werden soll? Oder ist es gemeint eher als etwas, was mehr Abstand hält und ein eben dieses besagte Extra ist, wo das Kind nochmal auch in eine andere Welt kommen kann, wenn es zum Götti zu Besuch geht? Schwierig ist, wenn man nicht gut miteinander sprechen kann und das auch nicht abgesprochen wird. Und wenn zum Beispiel, einfach weil man sich geschmeichelt fühlt, man dieses Amt annimmt. Ja? Es ist ja so, dass es früher wie so Ersatzeltern waren. Im Todesfall wurde dann die Gotte die Ersatzmutter, die Pflegemutter. Und daraus ergibt sich noch so das Verständnis, das ist eine Ehre. Und man kann das auch so sehen, ne? Gottes sein, Götti sein, das ist ein Ehrenamt. Aber man sollte sich in keinem Fall dazu verleiten lassen, das anzunehmen, nur weil man sich eben geschmeichelt fühlt, sondern eben nach Möglichkeit die Erwartungen klären, die da mit verbunden sind. Und die sind sehr verschieden. Es gibt Eltern, die wünschen sich nicht viel mehr als eben eine sozusagen kulturelle Erweiterung des Familienlebens. Andere haben vielleicht Vorstellungen von Entlastung oder Babysitten. Manche haben ganz klare Vorstellungen auch von finanzieller Unterstützung. Und das muss ja nicht zu dem passen, was der potenzielle Götti selber auch tun möchte oder tun kann. Das stößt ja auch an Grenzen, wenn man viele Götti-Kinder hat. Ob man Ansprechpartner sein kann bei Erziehungsproblemen, das wird man merken. Das muss man vorher gar nicht groß besprechen. Aber man sollte sich klar werden darüber, ob man das möchte oder ob man lieber die Haltung vertritt, macht ihr das, ich halte mich raus, ich bin aber da fürs Kind.
Einmischen oder nicht, und wenn ja, wie weit, ein Spannungsfeld für Psychotherapeutin Gisela Zeller-Steinbrich. Zum Schluss noch mal das Wichtigste für die Eltern, für Gott und Götti aus Sicht von der Gisela Zeller-Steinbrich. Fangen wir mit den Eltern an.
Dass sie wie den Mut haben sollen, vielleicht sich auch mal auf etwas Unerwartetes einzulassen und diese neuen Aspekte, die ein Götti oder eine Gotte mit reinbringt, auch zuzulassen und nicht im ersten Moment zurückschrecken und es ganz schrecklich finden. Also vielleicht doch auch mal einen zweiten Blick drauf werfen, ob es vielleicht nicht doch auch eine Möglichkeit wäre, es so zu machen oder anders anzugehen. Generell machen sich Paten oft, glaube ich, zu viele Gedanken ums Materielle. Also ich glaube, dass das Wichtigste tatsächlich Zeit und Beziehung sind, wobei Zeit sich durchaus auch auf das, was man konventionellerweise macht, wie ich es vorher gesagt habe, also zwei Besuche im Jahr und vielleicht dann zwischendurch eine Unternehmung, eine Aktivität, das kann durchaus reichen. Das muss gar nicht so viel sein. Es sei denn, die Eltern erwarten sich tatsächlich mit ein Betreuungsverhältnis, aber das wäre sehr schwierig. Das müsste man vorher klären, ob sowas überhaupt denkbar ist auf beiden Seiten.
Und der Götte, der Göttis, ratet sie.
Lieber zu wenig tun als zu viel und vor allen Dingen nichts über den Kopf der Eltern hinweg. Es muss völlig klar sein, dass Götte und Götti nicht die Erziehungsberechtigten sind, dass alles in Absprache mit den Eltern geschehen sollte. Also Lebensstil, Erziehungsstil, das bestimmen die Eltern. Und auch Geschenke am besten nach Absprache. Denn Eltern haben manchmal ganz andere Vorstellungen. Selbst wenn das Kind sich was wünscht Oder möglicherweise wollen die Eltern das lieber selber schenken, weil es dann etwas ist, was die Beziehung zu den Eltern oder gegebenenfalls anderen Geschwistern dann auch festigt. Also da würde ich sagen, es ist ganz wichtig, dass man da sich absprechen kann und nicht sozusagen etwas überspringt. Auch wenn die schon jugendlich sind, die Gottenkinder, könnte es ja sein, dass die Eltern gute Gründe haben, etwas nicht zu erlauben und es ums Aushandeln von Grenzen geht. Und dann ist sehr wichtig, dass nicht die Paten sozusagen dieses Aushandeln überspringen und einfach etwas geben oder ermöglichen, was die Eltern nicht ermöglichen könnten. Das wäre auch nicht im Interesse des Kindes, wenn sozusagen etwas gegen die Eltern durchgesetzt würde. Also man muss die Eltern-Kind-Beziehung auch schützen können. Die größte Falle ist wahrscheinlich, dass man die besseren Eltern sein will. Insofern finde ich das Wort von den Ersatzeltern eher eins, das falsche Vorstellungen weckt.
Keine Ersatzeltern also, die auch nicht die gleiche Verantwortung wie die Eltern haben. Götti sie, Götti sie. Es ist sehr schmeichelhaft, wenn man gefragt wird. Es wird dann aber zu einer Aufgabe, die einen langen Schnauf braucht, einem viel geben kann, aber auch nicht immer einfach ist. Im besten Fall wird es zu einem Genuss, wie jede Beziehung, die klingt.
Das Allerschönste ist, Anteil nehmen zu können am Aufwachsen, Freude haben zu können am Aufwachsen eines Menschen von Anfang an bis in das Alter, solange die Patenschaft eben besteht. Und zwar Anteil nehmen zu können, ohne die volle Last der Verantwortung zu tragen. Also das ist so die Genussseite.
Das war der Doppelpunkt. Geschenkli, Götti, Wohlfühlgotte. Die Redaktion hat Daniela Huvilo. Sie können die Sendung, wenn Sie sie jetzt nicht ganz hören können, auch in den nächsten paar Tagen nochmal nachlesen bei uns im Internet unter drs1.ch. Dort bei Sendungen auf Doppelpunkt klicken. Dann können Sie sie nochmal hören. Oder Sie können auch gerade eine CD bestellen von dieser Sendung, die jetzt gelaufen ist. Die CD können Sie bestellen, morgen zu den Bürozeiten auf der Telefonnummer 08 48 840 800. Eine CD kostet 32 Franken. Telefonnummer zu den Bürozeiten ab morgen am 8. 08 48 840 800.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.